Herzlich willkommen heute Morgen. Ich freue mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich bin dankbar für den Lobpreis. Ich glaube, dass Lobpreis nicht eine Gesangsstunde ist und vielleicht da die Priorität findet bei denen, die gern Musik haben. Sondern ich glaube, dass Lobpreis eine ganz spezielle Dimension des Gebets ist. Gott zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben, ihn zu erheben, unsere Bitten zu Gott zu bringen, aber auch unseren Dank. Und ich glaube, dass der Heilige Geist hier ganz besonders wirksam ist. Und deshalb bin ich sehr dankbar für alle Lobpreismitglieder hier. Dankeschön für euren Dienst. Es öffnet den Himmel und es öffnet die Herzen. Und das kann gar nicht gut genug sein, sondern wir können uns ständig steigern. Und in Kiel haben wir ja das erklärte Ziel, eine der besten Lobpreisgemeinden, ja, vielleicht in Süddeutschland zu sein. Jetzt müsst ihr natürlich mithalten. Ja, dazu muss man was tun, das ist ganz klar. Und ich glaube, das tun wir miteinander als Gospelhaus Kiel, als Gospelhaus Baden-Baden. Und da kommt dann auch der Name wieder zu seiner Bedeutung, dass Gospel ja auch für viele Menschen nicht eindeutig nur als frohe Botschaft verstanden wird und erlebt wird, sondern als ein Wort, das mit Musik zu tun hat. Ja, und ich wünsche mir, dass der Himmel sich auftut im Lobpreis. Und wenn das Wort Lobpreis fällt, viele Menschen in Deutschland nicht an Hillsong Australien denken und viel Flugkosten investieren müssen, sondern dass sie Gospelhaus denken. Ja, das ist ein hohes Ziel, das weiß ich. Aber man muss Ziele haben, sonst muss man sich nicht wundern, dass man nirgends oder vielleicht sogar an der falschen Stelle ankommt. Man muss Ziele haben, ja. Es ist ja ein unglücklicher Tag, dieser Sonntag. Es ist der Palmsonntag und es ist auch noch der 1. April. Ich bin froh, dass nicht auch noch die Zeitverschiebung auf heute fällt. Und Danny Blatt gestern Abend Konzert gegeben hätte. Bin sehr dankbar. Ja, ich bin aber auch dankbar, dass in dieser Nacht etwas war, was meine Predigt unterstützt hat. Etwas passiert ist, was meiner Predigt noch einmal Aufwind gegeben hat. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, was ich erzählt hätte, wenn er verloren hätte. Ich denke an Henry Maske. Ja. Meine Frau hat das ganz anders gesehen wie ich. Die hatte Mitleid mit dem Hill, ja, Virgil Hill, und dass der dem jetzt immer auf die offene Auge das drauf schlägt. Aber das war für mich jetzt nicht der Punkt. Es war die Aussage eines Mannes, der nicht als Verlierer enden wollte. Und der in seinem Interview sagte, dass ihm das so nachgeht, dass er sozusagen als Verlierer aufgehört hat. Und dass er sagte, ich will noch einmal diesen Kampf kämpfen gegen alle Ratschläge aller Menschen. Es war ein Traum, nicht als Verlierer aufzuhören. Ich hoffe, er kann jetzt aufhören. Er hat Frieden gefunden und die Gier nach Geld treibt ihn nicht. Aber ich habe das gut verstanden. Der sagt, ich bin abgestiegen im Kampf und habe verloren und lag da und habe meinen Titel verloren. Das ist auch mein Thema heute, dass man verlieren kann. Und das Wort Gottes sagt ja etwas ganz klar. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und da heißt es in Matthäus 24, 13, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Und dieses Ende hing diesem Maske im Genick. Er sagte, ich habe verloren und das ist meine Erinnerung und ich will es ändern. Und ich hoffe, dass viele von uns heute das so verstehen können. Man muss ja kein Freund vom Boxkampf sein. Das ist nicht so eine besondere Sportart, die einem Freude macht. Aber diese Dynamik, diese Vision eines Menschen, der sagt, ich will nicht aufgehört haben als Verlierer. Und man kann Verlierer werden, ja, und man kann Sieger sein. Darüber möchte ich schon etwas sprechen, über einen, der versagt hat, über einen, der umkehrt, über einen, der seine Chance ergreift. Und da möglicherweise oder ganz sicher in einer dieser drei Gruppen auch über dich und über mich. Darüber möchte ich etwas sagen, da heißt es doch in Offenbarung 2, Vers 10, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wisst ihr, wenn man sich bekehrt, ist es ja ein großartiges Erlebnis. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der noch nicht bekehrt ist. Das klingt ja auch so ganz fromm. Bekehrt heißt eigentlich, man kehrt sich zu Gott. Man kehrt sich ab von dem Schrott und von all dem, was enttäuscht und kaputt macht, von den Betrugsofferten des Teufels. Man bekehrt sich, man kehrt um und geht zu Gott. Und nämlich zu Jesus Christus. Gott hat einen Namen, Jesus Christus. Er ist der Sieger. In ihm ist Hoffnung, in ihm ist Leben, in ihm ist alles gegeben, was wir brauchen. Und das nennt man Bekehrung, wenn ich mich von dem Schrott wegwende und zu dem Leben, zu Jesus Christus mich zuwende. Das ist eine Umkehr, eine Bekehrung. Wenn das jemand nicht erlebt hat, dann möchte ich dir sagen, tu das. Das ist ein großartiges Erlebnis. Viele hier unter uns haben das erlebt, haben das getan. Das ist auch keine Sache, die kompliziert ist, sondern das ist sehr einfach, umzukehren zu Jesus Christus. Und das ist ein gutes Erlebnis, da gehst du heim und du denkst, du hast einen Rucksack zurückgelassen. Irgendeine Last, die dich bedrückt hat, weglegen können und plötzlich atmest du leicht und frisch und du spürst, wie die Seele von vielen Panzern und Ringen befreit ist. Ja, es wird dann psychosomatisch wirksam, indem viele deiner Organe besser arbeiten, indem plötzlich dein Kopf freier wird, deine Gedanken besser werden. Das ist im Gesicht sichtbar wie ein Lifting. Es verändert dich total. Halleluja. Jemand, der Jesus erlebt hat. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ja, Halleluja, mein Freund. Ja, ja. Doch, da ist was Großartiges dann, wenn Jesus uns begegnet ist. Ja, und dann geht's los. Dann sind wir unterwegs. Das ist der Anfang. Und natürlich, ohne Anfang gibt's kein Ende. Ohne Anfang auf dem Weg zu gehen, gibt's kein Ziel. Deshalb, der Anfang ist wichtig. Und ich mache dir Mut, anzufangen. Mit Jesus Christus. Lieber Herr Jesus, komm du in mein Herz. Ich gebe allen Schrott meines Lebens ab. So etwa lautet das Gebet. Du sollst mein Herr sein. Ich will deinem Wort gehorchen. Ich will dir nachfolgen. Amen. In dem Moment, wo du das machst, ehrlich machst, Gott schaut ja in dein Herz, passiert was. Teufel ärgert sich. Im Himmel heißt es, es ist große Freude. Da wird das Buch aufgetan. Da wird reingeschrieben, dein Name. Ich bin froh, dass ich im Buch des Himmels geschrieben bin. Du auch, ja? Ja, ich bin echt froh, wenn du da abtippen reinkommst. Ja, ja, Oppermann gibt es, Karl Oppermann auch. Ja, da sage ich, ach, ist das schön. Nicht, weil ich perfekt bin, nicht, weil ich fehlerlos bin. Achtung, das ist ein großer Irrtum, den der Teufel verbreitet. Der ist ja interessant, der Teufel, nicht? Aber auch sehr dumm. Er sagt dir zuerst, dass du zu gut bist. Du brauchst dich gar nicht bekehren. Und wenn das schief gegangen ist, dann sagt er dir, du bist zu schlecht. Ja, also richtig doof. Erst sagt er dir, du bist zu gut. So schlecht bist du gar nicht, dass du Gott brauchst. Wenn du dich zu Gott wendest, sagt er, du bist zu schlecht, der will dich gar nicht. So schlecht, wie du bist. Ja, das ist wetterwendisch. So arbeitet der Teufel. Aber hör nicht auf ihn, sondern sag, ich komme zu dir, so schlecht wie ich bin, so gut wie ich bin, ich brauche dich, Jesus Christus. Jeder braucht übrigens Jesus, ja? Jeder. Die ganz Guten, die ganz Schlechten und die dazwischen auch. Sie brauchen einfach Jesus. Und wenn du dann angefangen hast, dann bist du unterwegs. Noch nicht am Ziel. Aber du bist auf dem Weg. Und auf diesem Weg, es ist herrlich, mit Jesus zu gehen. Es wird überhaupt nicht langweilig. Und Ich hoffe, dass ihr auch nicht solche Fromme seid. Als ihr fromm geworden seid, seid ihr immer müd gewesen, müsstet immer lange schlafen, hattet kein Geld für was anderes, außer fürs Sparbuch und so weiter und so fort. Sondern, dass wenn ihr bekehrt seid, dass ihr anfangt, wie Gott zu leben. Ich meine, zu leben, zu kämpfen, sich einzusetzen. Das ist echt ein spannendes Leben, mit Gott zu leben. Und es kostet manchmal eine Kleinigkeit, nämlich dein ganzes Leben. Kostet's, ja. Ja, Gott ist so, er möchte dich ganz haben, dafür versorgt er dich auch ganz. Dafür kümmert er sich ganz um dich. Dafür liebt er dich ganz. Er sagt auch nicht nur ein Stückchen, ein bisschen Seele vielleicht, Sonntagmorgens ein bisschen Fröhlichkeit, sondern er liebt dich ganz, Montag und Dienstag, und ist bei dir und hält seine Hand über deinem Leben. Ich habe manche Menschen gesehen, selbst bei mir erlebt, dass es funktioniert, das Bekehren. Das ist schön, deshalb kann ich es erzählen. Das ist auch schon wirklich ewig her, lange, lange, lange Jahrzehnte zurück. Als ich damals an der Hand meiner Mutter bei Billy Graham im Neckarstadion nach vorne lief und so etwas nüchtern und sachlich, wie ich war, einfach gesagt habe, okay, Herr, wenn das jetzt wahr ist, weiß ich ja nicht. Aber sollte es sein, dann würde ich schon ganz gerne mit dir gehen. Ja, das war intelligent. Ja klar, ich meine, wenn es Gott gibt, dann muss einer doch bekloppt sein, wenn er mit dem Teufel gehen möchte. Oder? Ja, das geht alles zum Teufel bei dir dann, wenn du mit dem Teufel gehst. Es geht alles zum Teufel. Dein ganzes Leben geht zum Teufel. Und wenn du nur den Ansatz von Vernunft walten lässt, bekehrst du dich, klar. Das kann nicht anders sein. Deshalb glaube ich auch, wenn die Frommen nicht so viele Fehler machen würden, wären schon viel mehr Leute bekehrt. Denn das Produkt, was wir vertreiben, nämlich die Botschaft von Jesus Christus, ist unschlagbar. Halleluja. Ist unschlagbar. Das verkauft sich von selbst. Ja. Kostenlos. Wunderbar. Kannst du in dein Leben hineinnehmen. Habe ich gestern gefreut über eine ganze große Schar von Frauen, die da waren. Gretel hat wieder etwas unterkühlt berichtet. Sie hat gar nicht, wo ist sie denn? Ah, da, ja, Gretel. Die hat gar nicht erzählt, dass die Männer geschwächelt haben. Wir hatten ein bisschen zu wenig Männer da. Oder vielleicht zu viele Frauen. Ich meine, ihr könnt das Problem euch auswählen. Auf jeden Fall war die Service-Relation etwas geschwächt. Ihr lieben Brüder und Männer. Ich meine, mancher braucht noch kein Bruder sein. Er kann das werden in der Küche mit der Zeit. Im Service, ja, da sollten wir noch was zulegen. Ich dachte ja, ich komme jetzt immer später, ich bin jetzt schon so nicht mehr ganz drin in dem Job. Aber das nächste Mal bin ich wieder dabei und möchte euch, viele von euch, gerne sehen. Ja, warum denn? 160, 170 Frauen etwa waren da. Wir haben nachbestuhlt, overcrowded, würde man sagen, für die, die Englisch lieben. Überfüllt war's. Ist das nicht schön? Ein gutes Problem und eine Herausforderung für alle, die nicht dabei waren. Aber ich sage gar nicht, kommt selbst, sondern schickt auf jeden Fall solche, die Jesus noch nicht erlebt haben. Ja, könnt ihr auch klatschen, wenn ihr wollt. Ja. Ich wollte, wir könnten das für Männer auch so arrangieren und hinkriegen. Aber die Männer kriegst du wirklich kaum auf die Füße. Es ist wahr, ja, schaut, ich meine, zählen wir mal die Frauen-Männer-Relation her. Dann fällt dir das ja sofort auf. Ja, klar ist im Knast ist es umgekehrt. Das ist die Relation anders. Ja, das sind die fehlen. Oder so etwa wenigstens. Wenigstens so ähnlich, ja. Aber warum machen wir denn Frühstück? Warum machen wir uns denn die Arbeit? Warum beschäftigen wir dann auch Männer damit? Es ist so schön zu sehen, wie Menschen kommen, in dem Fall jetzt viele Frauen, und wie sie anfangen, Jesus zu finden, Jesus zu erleben, Anfang machen und erfahren, dass Jesus Christus froh macht, frei macht. Okay, ich bin am Anfang, von dem ich sagte, der Anfang muss gemacht sein, aber wir müssen ans Ende kommen. Wir müssen das Ziel erreichen, jeder Einzelne von uns. Und wenn du angefangen hast in deinem Leben, dann weißt du ja auch, so wie ich damals angefangen habe, an der Hand meiner Mutter im Neckarstadion, dass dann manches auf dich zukam. Ein spannendes Leben, viel, viel Begeisterung, viel Herausforderung, viel von dem, was Gott von mir wollte. Und er wollte alles von mir. Er will alles von dir, will alles von der Lobpreisgruppe. Das wird überhaupt nicht funktionieren, ein Viertel oder drei Viertel oder 99%. Gott ist kein Mehrheitenaktienanteilsucher deines Lebens, sondern er will 100% da. 100%, und dann macht er 100% was Gutes draus, und wenn es zulässt und wenn du auf dem Weg bleibst. Da sucht sich Jesus 12 Männer aus, und ich finde es hervorragend, wie er einfach die genommen hat, die gar nicht so herausragend waren, die uns gar nicht so begegnet sind als Hochgelehrte, Hochgeschulte und irgendwie riesige Typen. Da geht er ans Meer und dann... Und ich denke, er hat ins Herz geschaut. Jesus schaut ja dein Herz an, ja? Zuallererst. Später wird dein Herz sich nach außen hin sichtbar machen. Und dein Leben äußert sich auch äußerlich und ändert sich auch äußerlich. Aber er schaut ins Herz und er holt sich seine Leute. Und er hat 12 Leute, und mit denen geht er über und durchs Land. Verkündigt die gute Nachricht, die frohe Botschaft, macht keine Religion, sondern sagt, wo das Leben ist. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er macht nicht irgendwie Statuten und irgendwelche Regeln. Er ist ein Dorn im Auge der frommen Gesellschaft. Pharisäer, Schriftgelehrten, sie haben ihn gehasst. Er war unkonventionell. Er setzt sich hin zu den Zöllnern. Er kümmert sich um die, die niemand achtet. Und bemüht sich und reicht ihnen die Hand. Das war unglaublich. Ganz andersrum hat man es gedacht. Und es war keiner, der nur jetzt diese Richtung hatte, sondern der auch die Vollmacht hatte. Da werden die Blinden sehen, die Lahmen stehen auf, die Toten werden auferweckt. Da sind die Unreinen, die Aussätzigen, die sauber und rein werden. Und sie stehen da, und wisst ihr, das war das größte Problem. Sie haben den Jesus ja gerne verurteilt und verfolgt, aber sie hatten selbst keine Vollmacht. Und Jesus geht mit den Jüngern und er schickt sie los. Er schickt sie einmal, die 12, los in Matthäus 10, Vers 4. Da kommt dann noch ein Vers, aber kurz vorher im 10. Kapitel lesen wir, wie er die Jünger losschickt und sagt, ich gebe euch Macht. Ich gebe euch Vollmacht. Über die Krankheiten, über böse Mächte. Da ist einer dabei, in Vers 4 lesen wir Simon Kananäus und Judas Ischariot, der ihn verrät. Und wir bleiben ein bisschen hängen, zunächst mal an diesem Menschen, der unter den Zwölfen war, der an der Seite Jesu ging, der mit ihm aß und oft auch neben ihm schlief, der zu Tische saß und unterwegs war, der gesehen hat, wie die Lahmen liefen, wie die Aussätzigen rein wurden, die Blinden sehend wurden und Tote auferstanden sind. Dieser Mann geht mit Jesus, und wir lesen im Vorfeld schon, dass es dieser Judas war, der ihn verriet. Und das tut weh. Wisst ihr, ich bin über 40 Jahre im Gemeindedienst tätig. 1961 ging ich auf die Bibelschule, 1965 wurde ich ordiniert, und könnt euch ausrechnen, wie lange ich im Dienst bin, ja, für Gott. Ich habe Menschen gesehen und geliebt und verloren auf dem Weg. Ich habe Menschen gesehen, die angefangen haben, die einen guten Anfang gemacht haben, die auf dem Weg irgendwo verloren gingen. Und ich habe mir manchmal gedacht, was hast du falsch gemacht? Was war verkehrt? Hättest du dich mehr um den kümmern müssen, mehr um jenen? Und ich kam zum Ergebnis, ich konnte nicht mehr tun. Manchmal hätte ich vielleicht auch mehr tun können. Und ich kam zur Anklage, wo liegt der Fehler? Ich bin auch zu einem Ergebnis gekommen, nicht eins, das mich jetzt ganz freisetzt. Wir müssen uns immer fragen, wo können wir etwas tun, Menschen, die an unserer Seite stehen, zu begleiten und auf dem Wege zu bewahren. Wir alle haben die Verantwortung übrigens. Ne? Ist gut, gell, dass ihr das wisst, ihr alle. Ich habe jetzt in einem Artikel gelesen, wie ein Pastor Rust, der bei einem Baptisten sagt, ja, als er über seinen Pastorenberuf befragt wurde, der sagte, manchmal denke ich, ich bin das Schaf und alle anderen sind die Pastoren. Es ist ein Erlebnis gewesen mitunter, wie er es hatte. Und ich kann euch sagen, manchmal seid ihr alle und in vielen Punkten wirklich auch verantwortlich für Menschen in einer Gemeinde. Aber bei aller Verantwortung können wir es mitunter nicht verhindern. Was Jesus nicht verhindern konnte. Aber Jesus war nicht der Einzige. Ich lese in einer anderen Stelle bei Paulus, dass es von ihm heißt, dass er schreibt, Demas, ein Gefährte mit ihm, der unterwegs war. Er sagt, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Was immer dahinter gesteckt hat. Wir erleben plötzlich, wie Menschen scheitern, die angefangen haben, die auf dem Weg waren und die scheitern. Ich sagte vorher, Palmsonntag, 1. April, wir sind eigentlich in einer Mentalität. 1. April ist für viele Leute etwas, wo sie sagen, naja, heute kann ich jeden Quatsch machen. Die Zeitungen sind mitunter voll. Ich bin ja froh, morgen ist schon der 2. April, können sie nicht so viel Quatsch schreiben. Was da geschrieben wird und du stehst da und sagst, ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr? Wir haben eine Entwicklung in unserer Zeit, die so unecht ist in vielen Dingen. Und wir imitieren fast alles nach. Und wir haben Zustände, da stehst du da. Wenn ich früher einen Riss in der Hose hatte, so über dem Knie vorzüglich, was ja bei Kindern gut vorkommt, nicht? Oder abgenutzte Hosen, abgescheuerte, dann irgendwann hat meine Mutter festgestellt, das geht nicht mehr, muss man nähen oder das wird neu gefärbt. Heute kaufst du dir Hosen mit Risse drin, für viel Geld. Heute kaufst du dir abgeschossene, ausgebleichte Hosen. Stoned, ja. Da legen sie Steine in die Waschtrommel mit Waschpulver und beizen dir die Hosen runter. Und dann zahlst du das Doppelte, weil das Arbeit ist. Ich meine, denk mal wirklich nach, wie wir verarscht werden. Es ist wirklich wahr. Denk mal nach. Und wisst ihr, das färbt ab. So wie die Jeans abfärben, so färbt das ab. Es färbt ab ins Leben mancher Menschen hinein. Und wir kommen in eine Wertigkeit hinein, kommen in eine Art hinein, die dem entspricht, was unsere Philosophie geworden ist in unserem Land. Du kaufst dir ein neues Möbelstück, und da quietscht die Tür und dann reklamierst du. Und dann kaufst du für einen 10-fachen Preis eins, was 300 Jahre alt sein soll und freust dich, dass es quietscht. Und zahlst ein Vielfaches davon. Diese Wertveränderung, diese Wertverschiebung, die stattfindet, findet auch in unseren Köpfen statt, in den Herzen statt, in unserer ganzen Marketing-Situation. Es findet überall statt und wir sind in einer Entwicklung, wo wir ständig mit Entwertung leben. Wo wir ständig damit leben, dass auch, was kümmert mich mein dummes Geschwätz von gestern zum Beispiel. Ein legendärer Satz, der von Adenauer übernommen wurde, der war bei ihm schon nicht so schlau gewesen, aber der etwas ausdrückt, dass wir nicht mehr zuverlässig, nicht mehr fest sind, dass wir flexibel sind und beweglich sind, dass wir unterwegs sind und man mit uns nicht rechnen kann, dass keine Pünktlichkeit da ist, dass überhaupt keine Zuverlässigkeit, fühle ich mich wohl, dann die Null-Bock-Mentalität, in dem leben wir. Und wisst ihr, es zerstört uns, es zerstört Gemeinde, es zerstört dein Leben und es macht dich kaputt. Und da ist Judas und es hat ihm irgendwas gestunken. Wir lesen in Markus 14, Vers 3 und das hätte ihm gar nicht stinken brauchen, weil das sehr gut gerochen hat. Da kam jene Frau zu Jesus und hat ein Glas mit unverfälschtem kostbaren Nardenöl, Markus 14, Vers 3, und zerbricht das Glas, es war ihr ganzes Vermögen, es war wertvoll, und gießt es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig, also es war nicht nur der Judas gewesen, einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Und die haben eigentlich recht gehabt. Aber sie haben es nicht verstanden. Das ist ein Unterschied, nicht, ob du recht hast oder ob du was verstanden hast. Manche haben recht und haben es nicht verstanden. Sie haben recht gehabt. Es war ja Riesengeldverschwendung. Aber sie haben nicht verstanden, dass eine Frau ihre ganze Liebe aus irgendeinem Grund zu Jesus offenbart hat, indem sie alles gab, was sie hatte. Ihre Liebe offenbart hat zu Jesus Christus, das haben sie nicht verstanden. Sie haben nur monetär gedacht. Money, money, money. Ist auch etwas, was unsere Zeit heute prägt. Geld, Geld, Geld. Der Mammon frisst die Herzen auf. Die Gier nach Geld zerstört das Leben. Bei vielen, vielen Menschen. Und sie haben das gesehen, es hat ihnen nicht gefallen. Und Jesus sagt, lasst sie in Frieden. Was betrübt er sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus relativiert das, ihre Logik mit seiner. Sie haben alle Zeit Arme, ihr habt alle Zeit Arme bei euch, wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus drückt was aus von der Liebe zu ihm. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, nichts ist wertvoller, als dass ihr eine große Liebe zu Jesus Christus entwickelt. Ja, manche sagen, ich habe niemanden. Du, das ist nicht wahr. Jesus hast du auf jeden Fall, wenn du zu ihm gekommen bist. Und er kann dein Leben erfüllen. Die Liebe zu Jesus verändert dein Leben und auch deine Beziehung zu den anderen Menschen. Wer Jesus liebt, hasst nicht die Menschen. Denn Jesus hat die Menschen geliebt. Die Liebe zu Jesus Christus, das Zentrum, das ist auch der Sinn, warum wir Lobpreis machen. Weil wir Jesus lieben. Das ist auch, weil ich mich investiere für Gott. Es gibt ja das Büchlein von Uwe Schäfer, kauft es euch. Ist gar nicht so teuer, 5,95 Euro, glaube ich. Mitarbeiten, warum ich es tue, 7 Gründe. Und da ist eins dabei, weil ich halt einfach weiß, dass ich Gott liebe. Ich tue es, weil ich Jesus liebe. Ja, man kann so viel Arbeit für Jesus tun, weil man ihn liebt. Und plötzlich geht dir nicht alle Motivation flöten. Wenn dir alles flöten ginge und das eine bliebe, ich tue es, weil ich Jesus liebe, dann wärst du schon genug belohnt. Glaub mir das, weil es dein Leben verändert. Und Jesus sagt, dass sie haben das nicht begriffen gehabt. Sie hatten recht. Und haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden und infolge dieses Ereignis im gleichen Kapitel, da heißt es in Vers 10, und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den hohen Priestern, da war er plötzlich entschlossen, dass er ihn an sie verriete. Und als sie das hörten, nämlich die hohen Priester, wurden sie froh, versprachen ihm Geld zu geben und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Vom Weg abgekommen. Es war der Gong gewesen, den Maske hörte, als er verloren hatte. Es war das Aus, aufgehört. Wie hieß es, der Gentleman lag, war gestürzt. Menschen unterwegs, die ihren Glauben verlieren. Menschen unterwegs, die nicht mehr auf dem Weg sind, sondern ab gekommen sind, Backsliders im Englischen, die Rückfälligen. Vielleicht sitzt hier einer und sagt, ich bin richtig 3 Kurven daneben, weit draußen im Kiesbett, überhaupt nicht mehr auf der Rennbahn. Ich drehe nur noch hohl im Kies, ich spritze nur viel Steine durch die Gegend, aber ich bin nicht mehr am Gas und nicht mehr auf der Strecke. Heute, ihr Lieben, ruft Jesus, Ich habe das vorher so verstanden in meinem Herzen, dass er sagt, komm zurück zu mir. Wisst ihr, es gab ja nicht nur diesen Judas, von dem wir wissen, sein Ende wissen, dass er hinging, sich umgebracht hat. Und tatsächlich ist das Leben oft nicht lebenswert ohne Jesus Christus. Und viele Menschen in allen Phasen des Jahres erleben irgendwo diesen Blackout, dass sie nicht mehr wissen, warum existiere ich, warum lebe ich, wieso bin ich da. Das ist jetzt Karwoche, die Woche, da wo wir Christen ein Ereignis feiern, das das Größte ist, das Gewaltigste. In der Tat ist Karfreitag und Ostern das größte Ereignis, weit größer wie Weihnachten anzusiedeln. Vielleicht nicht so stark zu kommerzialisieren, aber darum geht es doch uns nicht. Das größte Ereignis ist, als Jesus sagt, für deine Schuld und Sünde sterbe ich. Für deine Last, die du tragen müsstest, trage ich jetzt und ich gehe ans Kreuz. Und es war gewaltig, dass Jesus auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Also nochmal, das war nicht gut. Der Herr ist auferstanden. Noch ein bisschen besser am Sonntag dann, ja? Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Ja, wenn der eine oder andere jetzt aufgeschreit, ja. Wisst ihr, wir haben ja keine Gottesdienste zum Gutschlafen. Das ist ja nicht dafür, sind wir ja nicht da, sondern wir haben die Botschaft, dass du alles verlieren kannst oder alles gewinnen kannst. Und wenn du dabei aufwachst, ist das gut und nicht schädlich. Wenn dein Herz brennt, ist es nie zu schlimm. Ich war mal eingeladen, wo ist der Norbert? Ich glaube, ich sehe ihn jetzt nicht. Ja, Formel 1 Rennen. Ich kann euch sagen, so einen Lärm habe ich mein Leben noch nie gehört. Und die Ränge sind voll. Ich habe Stöpsel in beide Ohren gehabt. Es war noch zu laut. Es war gehörschädigend, ohne Schmäh jetzt, wirklich. Es ist daneben, total daneben der Lärm. Und alle sitzen voll dort und sind begeistert, 100.000 Menschen. Und ich frage euch, warum? Weil sie diesen Sport lieben. Und ich hoffe, du sitzt hier, weil du Jesus liebst. Halleluja. Und dann ist der Stuhl nicht zu hart, dann ist dies nicht zu komisch und jenes nicht und der Lobpreis nicht zu lang und es ist nicht zu leise und zu laut. Du sagst, mein Herz brennt für Jesus Christus. Halleluja. Ich habe Bondke noch nie leise predigen gehört. Noch niemals. Und er ist der größte Evangelist, den wir in unserem Jahrzehnt etwa vermelden können. Ja, es wird Zeit, dass wir die Botschaft von Jesus verkünden. Und das ist, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist die gute Nachricht. Und ich freue mich, dass für uns Judas nur ein Ansatz ist, zu sagen, ich komme zurück. Ich möchte nicht so als Verlierer, als Niedergeschlagener enden. Ich will mit Jesus gehen. Halleluja. Da gab es einen anderen Mann, der, von dem wird uns berichtet, der hatte auch Grund abzuhauen. Der Vater hat ihn echt zu arg reglementiert. Und er hat einen ganz tollen Bruder gehabt, der muss ihn auch gereizt haben. Der Ältere vermutlich, der war so perfekt. Ihr kennt das ja, die Perfekten, ne? Die will er los. Ach, es friert dich, wenn du ihn begegnest. Ja, und du bist sofort schuldig, wenn du ihnen in die Augen schaust. Weil du weißt, wie gut sie sind, wie toll sie sind und wie sie alles besser können wie du. Kennt ihr das, ja? So was gibt's ja. Wenn du nicht, ich weiß nicht, vielleicht bist du der andere, ja? Okay, aber pass gut auf, der hat den großen Fehler gehabt. Der andere, der konnte sich nicht freuen, als sein Bruder zurückkam. Der kam zurück und hat alles vergeudet, alles verdorben, alles verloren. Und er kommt zurück und der Vater sieht ihn, rennt ihm entgegen, umarmt ihn. Wir reden von einem anderen. Wir haben den ersten gehabt, der versagt hat. Der Herr bewahre dich, auf diesem Versagerkurs nicht zu bleiben. Und da gibt es den anderen, der feststellt, ich wag's, ich riskier's, ich gehe um, ich gehe heim zum Vater. Es ist schön festzustellen, dass der Vater dich liebt. Hast du oft gar nicht gedacht. Viele Menschen haben ein Gottesbild, das ist grausam und falsch. Gottes Liebe ist so wunderbar. Und zu wissen, Gott liebt mich. Oh, ist das nicht schön? Gott hat mich gern. Gott steht hinter mir, vor mir, über mir und unter mir. Er ist mein Schutz. Gott ist bei mir. Und der Vater geht und umarmt ihn. Der Bruder ärgert sich, sowas kommt vor. Und der Vater versteht es gar nicht. Er sagt, du hast doch alles gehabt. Du hättest doch alles haben können. Es gibt ja so viele gute Leute, die können doch nicht mal fröhlich sein. Die können doch nicht mal feiern. Die können doch nicht mal ihr Herz richtig mal ausbreiten. Mal aufspringen, mal klatschen, mal jubeln, mal sagen, Gott ist gut und großartig. Lass ihn doch raus, den richtigen Menschen in dir, der sich freuen kann. Lass ihn raus. Halleluja. Wir als Pfingstler haben doch die Chance, das werfen sie uns doch vor. Und das sollte doch nicht vergeblich vorgeworfen werden. Ah ja, das ist doch nichts. Da kommen sie her und sagen, das ist ja wie bei uns. Nein, es muss hier gejubelt werden und gejauchzt werden. Und wir müssen fröhlich sein können. Lass es raus aus deinem Leben. Ja, natürlich. Halleluja. Es ist doch Teil unseres Lebens, unserer Seele, unser Gemüt, unsere Begeisterung. Soll ich das denn nur haben, wenn der Maske gewinnt? Soll ich das denn nur haben, wenn der VfB mal wieder gewinnt? Hat jetzt gewonnen, ja. Oder kann ich es nicht auch haben, wenn ich begeistert bin für Gott? Kann ich nicht jubeln, weil Jesus so gut ist, weil Gott mich liebt, weil der Vater mich gerade umarmt? Vielleicht ist es heute gerade so, dass Gott dich umarmt, sein Arm um dich legt. Oh, ist das schön, nicht? Gott umarmt mich. Stell dir vor, der Anja, das war jetzt nicht, dass ich dir bilde, ich habe mir gerade, den Schröder wollte ich nicht nennen, aber bei der Angela wusste ich jetzt auch nicht, ob ich, wenn sie mich umarmt, ob ich es auch toll finde. Aber stell dir mal vor, so prominente Wirklichkeiten, die umarmen dich mal und wertschätzen dich. Halleluja. Und da kommt Gott. Gott kommt und umarmt dich. Sagt, du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. Manchmal bin ich überrascht, wenn das einer predigt, dass dann so Leute ganz begeistert sind, dass einer sagt, Gott sagt zu dir, du bist wunderbar. Das ist doch immer schon so gewesen. Das ist doch keine neue Nachricht, dass Gott uns liebt und dass er dich gut findet. Und du irgendwo sagst, Mai, geht's mir gut. Oder im Schwäbischen oder im Schwarzwälderischen oder wie du halt merkst, im Englischen, Französischen. Es ist wunderbar mit Gott. Da kehrt einer um. Ich kenne einen anderen, Petrus, der hat echt daneben gebolzt, der Petrus. Mir gefällt er ja, der Petrus, wisst ihr? Er war so, er hat nicht immer alles gut durchdacht. Er hat manchmal so, müsste im Pfingstler gewesen sein, ja. So, ja, wir durchdenken ja auch nicht immer alles gut, das ist wahr. Und das finde ich liebenswert. Und manchmal müssen wir dann einen Bogen machen, eine Kurve machen und sagen, also, war ein bisschen zu viel. Der Petrus, ja, kein Diplomat. Ist auch schön, ne? Kein Diplomat. Boah, der kann dir auf die Zehen drehen, wie sonst was. Aber du weißt, wo links und rechts ist bei ihm. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Die Bibel sagt, euer Ja soll ein Ja sein. Euer Nein soll ein Nein sein. Seid doch nicht so immer ein Vielleicht oder ein Jein. Links ist links, rechts ist rechts. Manchmal hat er sich vertan, aber man wusste, wo er meinte, wo es wäre. Das war Petrus. Und da holt Jesus ihn zu sich und sagt, Petrus. Und der Petrus denkt, jetzt werde ich abgewatscht. Ne? Ich meine nicht körperlich, das hätte Jesus nie getan, aber moralisch. Du, ich habe dich gehört, wie du mich verleugnet hast. Du warst der, der sterben wollte für mich. Kennt ihr das Gefühl, erst muss das noch raus, bevor ich mit dem wieder klar Schiff komme? Erst muss ich noch ein bisschen abrechnen dürfen. Kennt ihr das? Vergiss es. Das ist niemals ein Weg. Die Wunden werden größer, die Feindschaft wird schlimmer. Und es gibt keinen Weg. Jesus sagt zu ihm, Petrus, das war die Chance eines Petrus. Petrus, hast du mich lieb? Wir merken, hier geht ja unheimlich viel um Liebe hier. Diese Nachricht, diese Frau, die dieses wertvolle Parfüm da, diese Nadel ausgießt und Jesus salbt. Es war die Liebe. Und dieser junge Mann, der heimkehrt, da war nachher die Liebe da vom Vater. Und ich denke, wisst ihr, ich glaube, dass es auch Liebe des Sohnes war. Natürlich war es Not. Not lehrt ja uns manchmal beten. Aber war es nicht auch Liebe, dass er heimgeht und sagt, ich habe noch einen Vater. Ich weiß nicht, ob der mich noch haben will, aber ich gehe heim zu meinem Vater. Er ergreift die Chance, die Liebe Gottes in unserem Leben und die Liebe zu Jesus. Das sind die Pfeiler, die uns halten, die uns vorwärts bringen. Wo Palmsonntag, dieser Betrugssonntag, Hosianna, Hosianna und kreuzige ihn, das war so nah beieinander. Nur ein paar Tage. Diese Begeisterung, Jesus, wo waren sie denn? Als sie nur ein paar, der Pilatus hat gerungen drum, er hat buchstäblich gebettelt, dass doch einige Leute Jesus freirufen. Er wollte Jesus ja gar nicht verurteilen. Und es fand sich keiner. Es fand sich keiner von denen, die geheilt wurden, von denen, die Jesus erlebt haben, von denen, die so viel erlebt haben. Es fand sich keiner. Sie waren alle still. Und ein Verbrecher wird freigebeten. Und Jesus wird verurteilt. Lasst uns das mitnehmen, wenn wir heimgehen, dass wir auch an einem Palmsonntag nicht die Lehre dieses Palmsonntags vergessen, sondern dass wir echt sind. Dass wir rufen können, wir wollen Jesus haben. Und dass wir uns nicht zurücklehnen und irgendwo schweigen, bis andere eine Mehrheit bilden können und wir uns nachher ärgern, dass wir nichts gesagt haben. Lasst uns einen Satz sagen. Jesus fragt den Petrus, er gibt ihm die Chance. Er sagt nicht, Petrus, Fehler 1, Fehler 2, Fehler 3, also in Zukunft. Und wenn du jetzt nicht versprichst, werde ich dann nicht Schluss. Er sagt nichts, als hast du mich lieb. Und Petrus sagt ja. Und am Schluss lesen wir beim dritten Mal, vielleicht war es die dritte Chance. Da sagt er dann, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dieser vorlaute Petrus, dieser schnelle Redner, der plötzlich geht drei Schritte zurück und sagt, Herr, du weißt alles. Wie schön, dass Gott in unser Herz schaut. Heute Morgen in dein Herz schaut und sagt, hast du mich lieb? Und er darauf wartet, dass du vielleicht gar nicht so rasch rufst, hier bin ich. Sondern sagst, oh Gott, du siehst alles. Du kennst mein Herz. Das war jener, der umgekehrt ist. Der jüngere Sohn, den wir auch den verlorenen Sohn nennen, der aber in Wahrheit nicht verloren war, sondern gerettet wurde. Ich glaube, dass der Ältere viel eher verloren war, wenn er sein Herz nicht geändert hat. Und hat dieser Petrus, dieser Mann, der dabei war und der um Haaresbreite auch verloren gewesen wäre. Aber dieser Mann, der umkehrt zu Jesus Christus. Und zuletzt noch, der wird uns noch begegnen, sicherlich in der Karfreitagbotschaft, von einem Menschen, der seine letzte Chance ergreift. Und wieder erleben wir etwas von der Liebe Gottes. Lukas 23, 39. Da war links und rechts ein Übeltäter, ein Verbrecher, des Kreuzes wert und würdig, also eine schwerere Untat und ein schwereres Verbrechen. Von dem heißt es, einer der Übeltäter, die im Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Eher Spott. Es gibt Leute, die in der Not spotten. Wir sollten mit ihnen barmherzig sein. Aber es gab auch einen anderen, auf der anderen Seite, und ich lese nur den Vers, er hatte ja auch geantwortet, wir hängen um unsere Schuld und um unseres Verbrechens. Aber da ist dieser andere Mensch und er sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ja, so ist es ja auch wieder nicht, dass der liebe Gott für alles herhalten muss. Da ist so ein schlechter Mensch. Und jetzt hängt er am Kreuz und meint, er sagt mal gerade einen Satz und dann klappt das. Der muss, ja, kann man fast katholisch werden, nicht? Ein bisschen Fegfeuer kriegen. Oder was? Es gibt ja kein Fegfeuer, das wisst ihr, auch erfunden. Ja, aber dem hätte man ja ein bisschen Buße gegönnt, ne? So leid. Ich will euch was sagen, es ist so leicht, zu Gott zu kommen. Ein Mensch ergreift seine letzte Chance. Er ergreift sie und sagt, ich will nicht Verlierer sein. Vielleicht so ein Maske-Erlebnis. Der hängt da und sagt, jetzt habe ich alle Schuld und alle Sünde und all mein Verkehrtun abzubüßen und jetzt sterbe ich und das war's. Und plötzlich macht er sich auf. Er sagt, meinen letzten Kampf, ich will ihn kämpfen. Meine letzte Chance, ich will sie ergreifen. Er sagt, Jesus, vergiss nicht, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diesen Jesus liebe ich. Halleluja. Den mag ich. Der hat nicht ausgerechnet, wie viel er noch tun müsste, wie viel er noch büßen müsste. Er sagt, du wirst bei mir sein. Halleluja. Das ist eine herrliche Botschaft. Und ein kluger Mann, in all seinen Dummheiten seines Lebens, kam er zur letzten Weisheit. Ich brauche Gott. Ich wünsche uns, dass solche, die vielleicht so irgendwie Jesus verraten haben. Ihr wisst ja, das muss nicht so wie bei dem Judas sein. Das kann ganz anders sein, der Verrat. Oder solche wie Petrus, die einfach impulsiv waren, aber daneben lagen. Oder solche wie dieser Schächer am Kreuz, dieser Mann, der die letzte Gnade ergriffen hat. Jesus Christus. Ich lade uns heute ein und ich möchte mit uns beten und lasst uns aufstehen, vor Gott jetzt die Ehre geben, ihn preisen. Und ich frage zuallererst nach Menschen, die Jesus noch nicht erlebt haben. Oder die spüren, dass sie weit abgewichen sind und sagen, ich möchte neu mit Jesus anfangen. Du bist abgekommen von der Strecke und du stehst irgendwo an der Wand. Und du weißt, es ist so nicht richtig. Darf ich deine Hand sehen, wenn jemand da ist? Möchte ich dich bitten? Ja, ich sehe eine Hand, dankeschön. Ist noch jemand da? Ich möchte euch herzlich einladen, zu Jesus zu kommen. Ist jemand da? Heb deine Hand ab, keine Sorge. Keine Sorge. Jesus liebt dich. Er ist mit dir. Du bist abgerutscht, du bist weg von Jesus. Und du spürst, das soll nicht so bleiben. Und der Heilige Geist wirkt in deinem Herzen jetzt und du spürst so eine Sorge, eine Angst, aber hab keine Angst. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Heb deine Hand jetzt für Jesus Christus. Er lädt dich ein. Ja, danke schön. Ist noch jemand? Ich will heute mir wirklich Zeit nehmen. Es ist die größte Entscheidung deines Lebens. Vielleicht der letzte Kampf. Ich weiß nicht, wie lange wir mit unseren Zeiten rechnen können. Auch du nicht. Ich bitte dich nochmal, heb deine Hand, noch jemand da ist, zu Jesus zu kommen. Ja, danke schön. Danke schön. Halleluja. Gott ist gut. Er ist großartig. Dreimal jubelte im Himmel bereits die ganze Engelschar. Halleluja. Und ich frage noch einmal. Ich schließe dann mit diesem Aufruf. Da noch jemand da ist, der sagt, jetzt ergreife ich meine Möglichkeit, meine Chance. Ich will keine Angst haben. Ich will zu Jesus. Komm zu Jesus, ja. Komm jetzt. Ist da noch jemand? Kann ich noch eine Hand sehen? Da möchte ich euch drei bitten, die ihr eure Hand gehoben habt, kommt vor, wir wollen euch segnen, mit euch beten und euer Leben Jesus geben. Habt doch jetzt keine Sorge und keine Angst, zu Jesus zu kommen. Kommt einfach nach vorne. Kommt zu Jesus, ja. Kommt zu Jesus jetzt, habt keine Angst. Ich will nochmal fragen, komm, hab jetzt keine Angst, zu Jesus zu kommen. Ich frage jetzt für die Menschen, die wie Petrus einfach daneben gerutscht sind, die eine persönliche Krise innerlich erlebt haben, und die Jesus jetzt fragt, auf dem Grund ihres Herzens hineinleuchtet und fragt, hast du mich lieb? Und die dastehen und heute sagen möchten, Herr, du weißt es. Ich komme jetzt zu dir. Du warst enttäuscht oder übereifrig, vielleicht auch enttäuscht von Menschen. Und hast irgendwie versäumt, dich an Jesus festzuhalten. Du spürst, dass Jesus heute gesagt hat, der Geist Gottes in deinem Herzen gesagt hat, hast du mich lieb? Du spürst aus deinem Herzen des Zerbruchs heraus, dass dein ganzes Herz ruft, ja, Herr. Dann bitte ich dich, komm jetzt nach vorne, wir wollen mit dir beten und dich segnen. Keine Angst, es ist nie eine Schande, zu Gott zu kommen. Nie ein Fehler, zu kommen und sich in den Segen des Herrn hineinzustellen. Ich lade dich ein, zu kommen, vorne zu kommen und zu sagen, Herr, hier bin ich jetzt. Ich stelle mich. Und ich sage dir, Herr, du siehst es, dass ich dich liebe. Ich weiß, dass mehr da sind hier, die diese Entscheidung in ihrem Herzen heute Morgen treffen. Ich bitte dich, hab Mut. Das sieht Gott. Jesus wartet drauf. Er wartet drauf, dass er dir sagen kann, weide meine Lämmer. Arbeite du für mich. Jesus ruft dich. Komm jetzt. Herr, ich bitte dich, dass du Freiheit schenkst. Geist Gottes, dass du Herzen frei machst. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt segnest. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jesus ist wunderbar. Ja, ich möchte das Gebetsteam bitten, dass sie mit den einzelnen Personen, die hier vorne sind, jetzt betet. Kommt hier nach vorne und segnet unsere Geschwister, die hier vorgekommen sind. Kommt etwas nach rüber, hier auch, hier rüber. Ja, dass alle hier vorne sein können. Kommt hier ganz rüber. Halleluja. Wir wollen miteinander beten. Herr, ich bitte dich jetzt für Neuentscheidung, für Umkehr, Rückkehr und für diese Entschlossenheit zu beginnen, Herr, dass ich dich liebe. Jeder Einzelne, der hier gekommen ist, begibt sich hinein in die Entscheidung für dich, Jesus Christus. Ich ehre deinen Namen. Ich preise deinen Sieg, deine Gnade und deine Liebe, deine Herrlichkeit. Jesus Christus, du bist wunderbar. Du bist so großartig, Herr. Du richtest nicht nach unseren Mängeln und Fehlern, sondern du gibst uns unsere Möglichkeiten, zu dir zu kommen. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte nochmal fragen nach einem Menschen, der sein Leben jetzt Jesus geben möchte, weil ich innerlich diesen Ruf nochmal spüre durch den Heiligen Geist. Und deshalb frage ich auch nochmal, komm zu Jesus jetzt, komm nach vorne. Gott gibt dir seine Möglichkeit. Er ruft dich, er meint dich. Halte nicht zurück, komm zu Jesus jetzt. Ich danke dir, Herr, für dein Werk in heute.